Hallo liebe Studis, das ist mal wieder eine andere Podcast-Folge. Es geht nicht so sehr um Mathe, sondern es geht um Zeit. Das Thema hätten wir normalerweise in einem Workshop behandelt, aus der freien Workshop-Reihe. Aber momentan ist ja alles ein bisschen anders. Ich habe dann vorgeschlagen, dass wir ein virtuelles Format machen. Und jetzt bin ich also zu dem Thema ins Gespräch gekommen und möchte einfach nur so ein paar Eindrücke mit Ihnen teilen. Jetzt geht es also darum, was habe ich mir für Gedanken gemacht zum Thema Zeitmanagement? Warum wollten Studis das Thema besprechen? Was gab es da für Fragen? Und worüber sind wir jetzt in unserem Gespräch gestolpert? Das ist so ungefähr der Rahmen, den ich hier jetzt aufmachen möchte. Fangen wir doch mal damit an, warum man sich vielleicht mit dem Thema Zeit oder Zeitplanung, Zeitmanagement beschäftigt. Was ist die Motivation? Warum macht man das überhaupt? Und die Gründe können vielfältig sein. Vielleicht fühlt man sich gestresst. Vielleicht hat man das Gefühl, nicht so viel zu schaffen wie andere in der gleichen Zeit. Vielleicht ist man auch einfach nur so ein bisschen unzufrieden, weil man abends das Gefühl hat, oh, wo ist denn der Tag schon wieder geblieben? Was habe ich eigentlich gemacht? Es könnte auch sein, dass es ganz konkrete Gründe gibt nach dem Motto, ich bin häufig unpünktlich oder ich reiße Deadlines, ich gebe Sachen zu spät ab, fange zu spät an, mich auf Prüfungen vorzubereiten und merke, dass das nicht gut ist und dass ich da was ändern möchte. Das sind alles gute Gründe, viele von denen habe ich schon gehört. Und möglicherweise sollten wir dann damit anfangen, darüber zu sprechen, was es denn bedeutet, anders mit Zeit umzugehen, mit der Zeit, die wir haben. Wir haben ja alle gleich viel Zeit jeden Tag. Wir erleben das zwar unterschiedlich, aber erstmal sind die Tage halt so lang, wie sie sind. Und das heißt, dass es am Ende nur darum geht, was für Entscheidungen wir treffen, wie wir mit der Zeit umgehen. Und das hat einerseits was damit zu tun, wie wir über die Zeit, die wir haben, nachdenken. Dann ist die Frage, was das Ziel ist. Wie fühlt sich denn überhaupt gutes Zeitmanagement an? Was meinen wir damit? Und dann ist die Frage, wohin das noch anknüpft oder an welche anderen Themen das noch anknüpft. Da sagen mir manchmal Leute, wenn ich einen guten Zeitplan habe, dann bin ich motivierter oder fokussierter oder dann fühle ich mich leistungsfähiger und weniger gestresst. Oder Leute sagen, wenn ich einen guten Zeitplan habe, dann habe ich das Gefühl, dass ich besser planen kann. Dann gibt mir das so ein Gefühl von Sicherheit. Das habe ich auch gehört. Oder ein guter Zeitplan taktet meinen Tag und dann führt das zu besseren Gewohnheiten. Da kommt so eine Regelmäßigkeit rein, so eine Struktur. Das sind alles Themen, die damit reinspielen. Das heißt, wenn man über Zeitplanung nachdenkt, dann kommen ganz schnell andere Aspekte mit dazu. Das hat dann auch ganz schnell was mit der eigenen Gesundheit zu tun, mit dem eigenen Lebensrhythmus, wie wir essen, wann wir schlafen und all solche Dinge. Manches davon werde ich bestimmt gleich nochmal ansprechen. Aber erstmal können wir uns ja die Frage stellen, alle gemeinsam: Wie fühlt sich gutes Zeitmanagement an? Was stellen wir uns darunter vor? Und man kann sich der Frage auch anders nähern: Wie fühlt sich schlechtes Zeitmanagement an? Schlechtes Zeitmanagement kann heißen, ich komme ständig zu spät, ich verpasse Fristen, ich vergesse Dinge, Leute, Verabredungen. Es kann auch einfach nur sein, ich fühle mich gestresst. Es kann sein, ich schlafe schlecht. Es kann sein, ich habe ständig das Gefühl, Sachen zu vergessen. Da gibt es haufenweise Dinge. Schlechtes Zeitmanagement ist bei manchen Leuten auch tatsächlich eher ein Gefühl als etwas, was sich dann im Alltag zeigt. Es gibt Leute, die immer organisiert und pünktlich sind, sich aber wahnsinnig gestresst fühlen und die deshalb sagen, sie brauchen ein besseres Zeitmanagement. Und wie könnte sich gutes Zeitmanagement anfühlen? Na, es könnte sowas sein wie, man wacht morgens auf und hat eine ungefähre Vorstellung davon, wie der Tag aussieht. Es kann heißen, dass man abends auf den Tag zurückblickt und zufrieden ist mit dem, was man geschafft hat. Es kann heißen, dass man eben nicht wach liegt oder auf einmal panisch hochschreckt, weil man denkt, man hat was vergessen, denn das gute Zeitmanagement beinhaltet, dass man Übersicht über die Termine hat und dass man eben keine Angst haben muss, was zu vergessen. Es kann bedeuten, dass man die Arbeitsaufgaben und die Tage so plant, dass es zum eigenen Arbeitsrhythmus passt. Was mache ich wann, wie lange am Stück, wie lange kann ich mich konzentrieren, welche Aufgaben zu welcher Tageszeit. Gutes Zeitmanagement heißt für mich auch, dass man genug Zeit für Pausen einplant, für Freizeit, dass man genug schläft, regelmäßig isst, trinkt, dass man Zeit hat, um mal kurz Pause zu machen und nachzudenken, dass nicht sofort der ganze Tag im Eimer ist, weil was Unvorhergesehenes passiert. Und gutes Zeitmanagement heißt für mich auch, dass man an einem schlechten Tag klarkommt, wenn man schlecht geschlafen hat oder wenn man Kopfschmerzen hat oder schlechte Laune aus Gründen, die man selber nicht versteht. Oder wenn es einer Person, die einem nahe ist, nicht gut geht und man deswegen so ein bisschen mitgenommen ist und unkonzentriert. Oder man hat einen Schnupfen, der einen nervt oder was auch immer. Man funktioniert ja nicht jeden Tag gleich. Und eine Zeitplanung, die nur dann funktioniert, wenn man jeden Tag 120% gibt, die wird auch mal versagen. Und das System wäre meiner Meinung nach dann zu brüchig und zu instabil, wenn man so plant, dass es auch funktioniert, wenn man mal nicht so fit ist, nicht so schnell, nicht so aufmerksam, weniger ausgeschlafen, dann ist die Planung ein bisschen weniger störungsanfällig. Und an dieser Stelle kann ich ja vielleicht auch mal sagen, dass für mich gutes Zeitmanagement nicht heißt, dass man den Kalender immer voller stopft und dass man einfach in der gleichen Zeit immer noch mehr und immer noch mehr und immer noch mehr schafft. Ich lehne das ab. Ich finde das blöd. Und ich finde diese ganze Gestresstheit und dass manche Leute sich so feiern dafür, dass sie zu wenig schlafen und zu viel arbeiten, das finde ich alles ganz schrecklich. Mir ging es auch mal so, ich war auch mal so im Stress, dass ich gar nicht mehr wusste, wie man das Wort Urlaub überhaupt schreibt. Aber das ist nicht schön und ich finde nicht, dass man sich dafür feiern lassen sollte, sondern im Gegenteil. Ich finde, dass man dadurch nicht nur sich selbst schadet, sondern dass man auch für seine Umgebung ein schlechtes Vorbild ist, dass man zu einer schlechteren Mutter, Tante, Freundin, Partnerin, Chefin, was auch immer wird, wenn man dauernd gestresst ist und nicht ein bisschen auf sich achtet. Es gehört mit dazu, darüber nachzudenken, wie man seine Zeit verbringt. Und das kann dann eben heißen, dass man mal entscheidet, diese letzten paar E-Mails nicht zu beantworten, weil es im Leben einfach Wichtigeres gibt, als diese letzten paar E-Mails zu beantworten. Und wenn ich irgendwann mal alt bin und auf mein Leben zurückblicke, dann werde ich mich garantiert nicht darüber ärgern, dass ich mal irgendwelche Mails nicht sofort beantwortet habe. Aber ich werde mich vielleicht darüber ärgern, dass ich nicht noch öfter mit meinen Geschwistern telefoniert habe oder irgend sowas. Manchmal lohnt es sich, den Blick auf das große Ganze zu richten und mal kurz zu überlegen, hey, ich bin jetzt da, ich habe jetzt Zeit, jetzt gerade passiert mein Leben und wie ich meine Zeit einsetze, hat also auch was damit zu tun, was ich mit meinem Leben mache und an was ich mich später mal erinnere. Manchmal ist es so einfach und diese Perspektive einzunehmen ist aber schwierig, wenn wir von Termin zu Termin hetzen oder wenn wir uns ständig unzulänglich fühlen, weil wir unser Leben nicht so organisiert kriegen, wie wir das gern möchten. Damit bin ich schon beim nächsten Thema, denn interessant fand ich, dass eine Diskussion darüber, wie man seine Zeit anders organisiert, mit Scham und mit Unsicherheit behaftet ist. Es ist anscheinend für manche Menschen schwierig, ins Gespräch zu kommen zum Thema, ich fühle mich nicht organisiert genug, ich würde da gern was ändern. Einfach weil Menschen, die zum Beispiel unpünktlich sind oder mal Fristen verpassen, ganz schnell negativ eingeschätzt werden. Da werden dann ganz schnell so Assoziationen wachgerufen wie, die Person ist faul, die Person ist nicht gut organisiert, die Person ist unzuverlässig, das kann doch eigentlich nicht so schwierig sein. Hey, hast du kein Handy, hast du keinen Terminkalender? Das hat auch nichts mit mangelnder Motivation oder Interesse zu tun. Es gibt Leute, die wahnsinnig interessiert sind an dem, was sie tun, die ganz motiviert sind und fleißig und die trotzdem es nicht schaffen, pünktlich zu einem Termin zu kommen. Das hat dann aber völlig andere Gründe. Das ist also eine Einladung an Sie, das Gespräch zu suchen und sich nicht zu schämen, wenn Sie da noch Nachholbedarf haben und an einigen Stellen noch Ihr Zeitmanagement verbessern wollen. Und gleichzeitig ist es auch ein Aufruf, selbst tolerant zu sein und verständnisvoll und empathisch, wenn in Ihrer Umgebung Leute nicht immer so pünktlich oder zuverlässig sind, wie Sie sich das wünschen. Klar kann es sein, dass die Person einfach verplant ist. Klar kann es sein, dass die Person Termine einfach nicht so wichtig nimmt oder dass die Person eher spontan ist oder einfach nicht rechtzeitig auf die Uhr guckt. Es gibt tausend Gründe. Manche davon sind auch ärgerlich. Ich persönlich bin sehr pünktlich und ich ärgere mich manchmal wirklich über Unpünktlichkeit. Aber ich weiß eben auch, dass es Gründe gibt, manchmal triftige Gründe, warum Leute sich nicht an Termine halten, warum sie in dem Moment nicht in der Lage sind, eine Verabredung einzuhalten oder pünktlich zu kommen. Und dafür habe ich dann Verständnis. Was noch? Ich möchte jetzt mal ein Thema ansprechen, was damit zu tun hat, mit dem Thema Scham, Unsicherheit. Warum spricht man manche Sachen nicht an? Das ist unabhängig von dem konkreten Thema, über das wir sprechen. Ich komme da gleich wieder drauf zurück. Aber ich möchte Ihnen da einen Denkanstoß mitgeben. Ich weiß, dass viele, die sich mit mir zu solchen Themen austauschen, selbst sehr reflektiert sind, viel nachdenken, sich viele Gedanken machen, viele Fragen stellen und deswegen hoffe ich, dass das, was ich jetzt sage, bei Ihnen auf Resonanz trifft. Manchmal, wenn wir in so ein Gespräch einsteigen und sie dann sagen, das Thema ist schwierig und kompliziert und ich wüsste gar nicht, wo ich das sonst besprechen sollte, das habe ich in unseren Workshops schon häufiger gehört, dann frage ich mich immer, ich verstehe, dass das schwierig ist und gleichzeitig wundere ich mich, warum es denn jetzt geht. Warum geht es denn dann jetzt in diesem Kontext, hier in dieser Gruppe? Warum funktioniert es da? Und dann gibt es unterschiedliche Antworten, die haben was mit mir zu tun, die haben auch was mit der Gruppe zu tun, damit, dass der Workshop eben genauso angeboten wird, wie er angeboten wird. Und diese Antworten möchte ich jetzt nicht wiederholen. Sie kennen die wahrscheinlich. Bestimmt haben Sie auch schon mal mit mir so ein Gespräch geführt. Aber ich möchte Ihnen da jetzt etwas zurufen aus meiner Perspektive, also aus der Perspektive der Person, die sowas fragt und die dann Antworten bekommt. Da ist ja irgendetwas an mir und an dem Format, was sie anspricht. Es gibt Gründe, warum sie mit mir zu diesen Themen ins Gespräch kommen und miteinander. Was ist denn das? Was ist denn das an mir und an den anderen und an dem Format, was funktioniert? Warum schämen sie sich dann weniger? Warum haben sie weniger Angst, weniger Hemmung, fühlen sich weniger unsicher? Warum können sie dann ganz offen in diese Gespräche reingehen? Warum profitieren sie davon? Und ich bitte Sie, das mitzunehmen, denn dann können Sie selbst auch zu einer Person werden, die sowas möglich macht. Egal ob in Ihrem normalen Umfeld, Familie, Freunde und so weiter, vielleicht auch im Beruf. Sie können auch zu einer solchen Person werden, bestimmt sind einige von Ihnen das auch schon. Sie können auch so sein, dass Sie diese Räume aufmachen, dass Sie Leute einladen, solche Fragen zu stellen, dass die Leute keine Angst haben, sich Ihnen gegenüber zu öffnen und schwierige Themen anzusprechen. Sie können das auch. Und je mehr Menschen es gibt, die das machen, desto besser. Denn dann werden irgendwann auch manche Gespräche einfacher, dann werden gewisse Themen nicht mehr so stigmatisiert, dann werden manche Probleme nicht mehr so unter den Teppich gekehrt, weil einfach genug Menschen diese Offenheit ausstrahlen, Räume schaffen, damit man ins Gespräch kommen kann und damit wir viel selbstverständlicher miteinander reden, auch über schwierige Themen. Eine weitere Frage, die wir besprochen haben, war die, was einen denn überhaupt motivieren könnte, am Zeitmanagement zu arbeiten. Denn es kann ja sein, dass man zwar so ein bisschen unzufrieden ist und nicht immer ganz pünktlich alles hinkriegt, aber dass man im Großen und Ganzen so klarkommt, warum sollte man dann eigentlich was ändern? Und dann kamen so Sachen wie, naja, das löst Ärger aus oder Frustration oder ich fühle mich dann halt zwischendurch gestresst und das nervt mich oder ich habe dann nicht so viel Zeit für meine Freunde, wenn ich in so einer Phase bin, weil ich vorher nicht genug gearbeitet habe. Oder ich schaffe dann nicht die guten Noten, von denen ich weiß, dass ich die eigentlich schaffen würde und das ärgert mich. Manchmal ist es auch nur so ein latentes Gefühl der Unzulänglichkeit, so nach dem Motto, hey, ich könnte das doch eigentlich besser und ich wäre da gerne mehr mit mir im Reinen und zufriedener mit mir. Ich würde gerne meine Leistung da besser abrufen, aber durch mein schlechtes Zeitmanagement kriege ich das nicht hin. Das sind alles gute Gründe. Es gibt gute Gründe daran zu arbeiten, wenn Sie unzufrieden sind, wenn Sie sich gestresst fühlen oder auch einfach, wenn Sie das Gefühl haben, dass das, was Sie machen, nicht gesund ist für Sie und für Ihren Körper. Tatsächlich reicht als Grund schon, wenn Sie mehrere Tage vor einer Prüfung total unausstehlich sind, weil Sie viel zu spät angefangen haben, was zu machen und Sie dann für nichts und niemanden zu ertragen sind, weil Sie so unter Druck stehen. Allein das könnte schon ein Grund sein, sich damit zu befassen. Ja, und wie kommen wir jetzt dahin, dass wir unsere Tage so planen, dass wir uns irgendwie dass wir uns souverän fühlen im Sinne von, ich weiß ungefähr, was passiert, ich weiß, was ich zu tun habe, ich vertraue meinem Plan, dass alles Wichtige rechtzeitig erledigt wird. Da sind Pausen eingeplant, es ist Freizeit eingeplant und am Ende des Tages habe ich dann wirklich das Gefühl, hey, prima, alles ist abgearbeitet, ich habe meine Termine eingehalten, ich habe die Sachen erledigt, die ich erledigen wollte. Jetzt ist Feierabend, super, es ist nichts mehr zu tun. Ich kann 2 Folgen meiner Lieblingsserie gucken, muss mich überhaupt nicht schlecht fühlen. Ich kann früh ins Bett gehen oder in die Badewanne oder Sport machen oder was auch immer. Und ich weiß, es ist Feierabend und da gibt es keinen Termin, der mich vorwurfsvoll anguckt. Keine Deadline, keine halbfertige Hausarbeit. Wie kriegen wir das hin? Und ich finde wichtig, dass man diese Aspekte, Freizeit, Schlafen und so weiter, mit einplant und dass man nicht nur an Arbeitsaufgaben denkt. Denn unsere Tage sollten aus mehr als Arbeit bestehen. Und was wir uns da überlegt haben, ist, dass es mehrere Planungsstufen gibt, die am Ende dazu führen, dass das funktioniert. Denn um zu wissen, was man sinnvollerweise an einem Tag ungefähr erledigen sollte, muss man ja erstens wissen, wie lange Dinge ungefähr brauchen und zweitens, wozu man denn da beiträgt. wenn ich jeden Tag, keine Ahnung, eine Stunde irgendwas schreibe, was schreibe ich denn da eigentlich? Schreibe ich ein Vorlesungsskript? Schreibe ich einen Forschungsartikel? Schreibe ich einen Blogeintrag? Schreibe ich einen Projektantrag für irgendwas? Keine Ahnung. Bei Ihnen ist es vielleicht eine Hausarbeit, eine Übungsserie, eine Seminarausarbeitung. Naja, ich mache das dann nicht nur, weil ich da Lust zu habe, sondern auch, weil da vielleicht irgendwann mal eine Deadline kommt. Je nachdem, wie weit die weg ist, kann ich mir das dann einteilen in viele kleine Arbeitsschritte oder ich fange ein bisschen später an und habe dann größere Arbeitsschritte, aber das muss ich vorher wissen. Ist halt ein Unterschied, ob ich nächste Woche was abgeben soll mit 100 Seiten oder in einem halben Jahr. Dafür braucht es jetzt die allererste Stufe, das ist die Langfriststufe und die kann ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht haben Sie diese ganzen Termine schon, vielleicht müssen Sie auch wirklich noch Dinge raussuchen, also zum Beispiel, wann die nächsten Hausarbeiten dran sind, wann Klausuren anstehen, Prüfungen, wann Sie sich um irgendwas kümmern müssen, Praktikumsplatz, Bewerbung irgendwo oder, ach, keine Ahnung. Kann auch sowas sein wie Urlaub buchen, sich mit der Familie verabreden. Alles, was man durchaus mal langfristig angehen sollte, wo es also nicht von heute auf morgen passiert, sondern mit einer längerfristigen Perspektive. Und da lohnt es sich wirklich mal einen halben Tag zu investieren oder jedenfalls ein, zwei Stunden und sich hinzusetzen und zu gucken, was ist denn da so? Urlaubsplanung, Arbeiten, die zu erledigen sind, Semesterplanung, Prüfungen, alles, was da irgendwie reinfällt. Und dann sieht man ja schon, okay, die Sachen, die am weitesten weg sind, ich weiß nicht, was Ihr Zeithorizont ist, aber ich rate jetzt einfach mal, da sind Sachen, die sind so ein Jahr weg vielleicht, Dreivierteljahr, halbes Jahr, dann gibt es Sachen, die sind näher dran, vielleicht sind auch schon ein paar Dinge nächste Woche dran, aber so ungefähr stelle ich mir den Zeithorizont vor. Je nachdem, was man plant, da gibt es dann Leute, die planen 5 Jahre im Voraus, die müssen noch viel, viel, viel weiterdenken. Bei mir sind es momentan, glaube ich, ungefähr 2 Jahre. Das kommt ganz gut hin. Naja, und dann hat man so eine Liste. Ich mache das auch manchmal so Braindump-mäßig, dass ich einfach alles aufschreibe, was mir da einfällt. Und da, wo ich die Daten habe, schreibe ich die dazu. Und da, wo ich sie noch nachgucken muss, gucke ich sie dann auch wirklich sofort nach, damit da nichts offen bleibt. Das heißt, wenn ich im Hinterkopf habe, oh, ich wollte doch noch so einen Drittmittelantrag einreichen, war da nicht irgendwann so eine Deadline, dann gucke ich das nach und dann schreibe ich das dazu. Dann habe ich eine Übersicht und weiß also, okay, das und das ist jetzt kurzfristig dran, dann sind da Sachen, die sind irgendwie Anfang nächsten Jahres, und dann sind da noch Sachen nächsten Sommer, alles klar. Naja, und dann geht's los, sich zu überlegen, was davon erfordert welche Art der Arbeit und sind das Arbeiten, die ich eher so kurzfristig machen kann, vielleicht auch mit ein bisschen Stress, vielleicht ist der Druck auch ganz gut für meine Motivation. Was davon mache ich lieber wirklich in Ruhe und langfristig und das will ich mir wirklich ganz in Ruhe überlegen. Möchte ich da jede Woche dran arbeiten, immer so ein bisschen oder möchte ich mir mal zwischendurch 2 Wochen nehmen und mich dann da total drauf konzentrieren? Da gehört jetzt dazu, dass Sie ein bisschen wissen, wie Sie arbeiten. Wenn Sie das gar nicht wissen, dann ist das nochmal ein separates Thema, können wir gerne vertiefen. Aber ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen schon ein Gefühl dafür haben, zu welcher Tageszeit Sie besonders produktiv sind oder wie das mit dem Essen, mit dem Schlafen ist, welche Wochentage vielleicht besser sind als andere, ob Sie besser in Gesellschaft oder alleine arbeiten können, zu Hause oder in der Bibliothek oder was auch immer. Da gibt es ja die verschiedensten Dinge. Und dann gibt es eben auch Leute, die können sich schnell auf was konzentrieren und können auch in einer Viertelstunde irgendwas hinkriegen und andere brauchen länger, um reinzukommen. Das heißt, unter einer halben Stunde oder Stunde muss man gar nicht anfangen. Umgekehrt gibt es Leute, die sich wirklich nur eine halbe Stunde oder Stunde auf eine Sache konzentrieren können. Dann ist erstmal Feierabend. Und andere können 3, 4, 5 Stunden, 2 Tage am Stück irgendwas machen. Es wäre gut, wenn Sie, bevor Sie anfangen zu planen, ungefähr wissen, wo Sie in diesem Spektrum unterwegs sind. Ansonsten können Sie natürlich die Zeitplanungsmethode benutzen, um das rauszufinden. Heißt also, dass bei manchen der Projekte es dann vielleicht so aussieht, naja, das ist was Regelmäßiges, da muss ich mich jede Woche mit beschäftigen. Okay, dann weiß ich also, das muss jede Woche irgendwo vorkommen. Vielleicht gibt es sogar einen kanonischen Wochentag, wo das eine Rolle spielt oder mehrere. Dann gibt es Sachen, die in größeren Abständen dran sind. Und bei sowas wie Hausarbeiten kann ich mir auch vorstellen, dass man da dann sagt, okay, ein bisschen einlesen kann ich vorher machen, vielleicht jede Woche so ein bisschen zu einer festen Zeit. Und da ist auch nicht so schlimm, wenn ich dann mal nicht so viel schaffe, wie ich dachte. Aber dann, wenn es näher an der Deadline ist, dann muss ich wirklich mal 1, 2 Wochen mir an mehreren Tagen Zeitblöcke reservieren, die genau dafür sind, dann da zu schreiben. Da muss man ein bisschen experimentieren und üben, was funktioniert. Ich auch. Ich musste mich auch erst daran tasten. Ich war schon immer ziemlich gut organisiert und pünktlich und sonst was. Aber um meine Tage so zu gestalten, dass das alles ohne Stress funktioniert, da musste ich auch ein bisschen experimentieren und üben. Und da gibt es so Tätigkeiten, bei denen ich genau weiß, ich muss in einer gewissen Stimmung sein, ich muss ungestört sein, muss meine Ruhe haben, ich möchte dabei nicht unterbrochen werden. Dann plane ich diese Arbeitszeiten anders, als wenn das was ist, wo total egal ist, ob dazwischendurch dreimal das Telefon klingelt und noch 5 Leute in mein Büro reinkommen. Solche Dinge muss man also auch mit berücksichtigen. Wichtig ist, wie gesagt, auch Pausen einzuplanen und sich zu überlegen, ob diese Dinge, die man da macht, eher was sind, was man morgens macht oder vormittags zwischen Frühstück und Mittagessen, oder ob es sogar was ist, wo man nebenbei die ganze Zeit snacken will, weil man das irgendwie für die Konzentration braucht, oder ob das was ist, was man super abends vorm Schlafengehen machen kann. Experimentieren Sie damit rum. So funktioniert es jedenfalls, dass man von der langfristigen Planung hinkommt zu so einer mittelfristigen Planung, was sind die nächsten Dinge, die anliegen, hin zu einer Planung für die Woche, hin zu einer Planung für den Tag. Ich habe mir angewöhnt, in unregelmäßigen Abständen so eine große Übersicht zu machen, sodass ich also gucke, was liegt an. In einem Jahr, in 2 Jahren, gibt es da irgendwelche Sachen, irgendwelche Termine, für die ich vorher irgendwas tun muss? Wenn nicht, ist es egal, dann stehen die im Kalender. Und wenn doch, dann überlege ich halt, wann muss ich anfangen, da irgendwas zu machen? Und je näher das dann ranrückt an das Jetzt und Hier, desto präziser werde ich in meiner Planung. Dann kommen also zum Beispiel solche Sachen wie Übungsserien für eine Vorlesung, mache ich jede Woche, und jede Woche gibt es einen Tag, an dem ich mich damit befasse. Das heißt, das ist in jeder Woche eingeplant. Vorlesungsskript überarbeiten mache ich vielleicht nicht jeden Tag, vielleicht auch nicht jede Woche, aber ich weiß, dass ich regelmäßig da reingucke und nach Tippfehlern suche und Sachen ins Tut-IP hochlade. Genauso mit irgendwelchen Terminplanungen, irgendwelche außerplanmäßigen Sprechstunden oder Teambesprechungen oder so. Das heißt, da überlege ich mir einfach, passiert das jede Woche oder unregelmäßiger, jeden Tag, an einem festen Tag, oder ist es variabel? Und zusammen mit den Terminen, die ich habe, die nicht von mir kommen, sondern von anderen Leuten, wo ich also an irgendwas teilnehmen soll, ergibt sich dann normalerweise ein Bild für die nächste Woche, vielleicht auch für die nächsten 2, 3 Wochen, wo ein paar Dinge vorgegeben sind. Das heißt also, dass ich mich dann hinsetze, häufig am Wochenende, und dann mal gucke, wie sieht denn die nächste Woche so aus? Stehen da irgendwelche Termine drin? Das können ja auch private Termine sein oder ja, was auch immer. Steht da irgendwas, was schon fest ist? Das heißt, dass da schon Zeit verplant ist. Und was sind die regelmäßigen Aufgaben, die ich in der Woche unterbringen muss? Was sind Projekte, an denen ich regelmäßig arbeite und die ihren Platz finden müssen in dieser Woche? Und dann gehe ich halt hin und gucke, was ist sozusagen da in der Woche dran? Vielleicht mache ich dann sogar schon eine grobe Struktur nach dem Motto, okay, Montag sind die und die Termine, und da könnte ich auch noch ganz gut daran arbeiten. Dienstag ist das und das. Mittwoch habe ich gar keine Termine. Super, dann kann ich da also dieses Projekt hinlegen, denn da kann ich dann konzentriert am Stück drüber nachdenken. Donnerstag ist, was weiß ich, Übungen und Sachen ins Tut-IP stellen. Alles klar. Freitag sind die und die Termine. Oh, Freitagnachmittag ist frei. Super, in der Woche wollte ich mich doch mit dem und dem verabreden. Prima. Und dann kommt die Tagesplanung. Wenn ich also diese Wochenübersicht habe, dann habe ich schon mal ein ganz gutes Bild. Ich gucke in meine große To-Do-Liste, ob da irgendwas Wichtiges steht, was ich übersehen habe. Und dann geht's los. Dann mache ich halt Sonntagabend oder Montag früh meinen Plan für den Montag. Und dadurch, dass ich die Wochenübersicht habe und so eine Art To-Do-Liste oder Projektliste, weiß ich, dass da nichts Wichtiges ist, was ich vergesse. Alles steht da. Ich habe alles im Blick. Das heißt, ich kann dann entspannt meinen Montag planen und kann zum Beispiel sagen, okay, ich fahre früh ins Institut, dann habe ich 2 Stunden Zeit, um E-Mails anzugucken, um zu gucken, ob irgendwas Wichtiges am Anfang der Woche erledigt werden muss, irgendwelche Antworten auf die Leute warten, irgendwelche Fragen von Studis. Ich kann nochmal in mein Vorlesungsskript gucken für die Vorlesung, die ich dann halte. Dann kommt die Vorlesung, dann ist eine kurze Pause. Super, dann laufe ich einmal ums Institut, höre vielleicht ein bisschen Hörbuch, atme tief durch, mache mir eine Tasse Tee, bereite die Übung vor, dann kommt die Übung. Dann habe ich danach vielleicht noch einen Termin, irgendein Gespräch mit jemandem. Und dann habe ich noch ein paar Stunden vielleicht, also entweder fahre ich dann nach Hause und arbeite da weiter, oder ich sitze halt noch im Büro und habe dann nochmal so 2 Stunden, wo ich zum Beispiel einen Artikel schreiben kann. Und dann, irgendwann, ist der Tag zu Ende. Und ich finde auch wichtig, das zu markieren. Bei mir fängt der Tag an, normalerweise mit sowas wie Aufstehen, Frühstück, bla bla. Und entweder arbeite ich zu Hause oder ich fahre ins Institut. Aber es gibt dann so einen Moment, wo der erste Arbeitszeitblock anfängt. Das kann dann sowas sein wie 8 Uhr bis 10 Uhr. Manchmal arbeite ich zu Hause auch schon viel früher. Ich bin Frühaufsteherin. Aber es gibt so einen Anfang. Das finde ich wichtig. Und es gibt auch ein Ende. Es gibt irgendwann diesen letzten Arbeitsblock. Und ich greife jetzt irgendein Beispiel raus. Vielleicht habe ich da eine Sitzung um 4, die geht eine Stunde. Dann habe ich danach ein bisschen Puffer, habe dann vielleicht nochmal eine Stunde, wo ich an meinem Vorlesungsskript schreibe. Und das ist dann der letzte Arbeitsblock. Und dann steht danach auch wirklich in meinem Plan, nach Hause fahren, Feierabend, vielleicht mit meinem Mann zusammen was essen, vielleicht mache ich auch erstmal eine Stunde Yoga. Aber der Tag ist dann zu Ende und es gibt dann einfach nichts mehr zu tun. Und was auch immer dann da nicht erledigt wurde, kann ich ja in den Dienstag mitnehmen oder was auch immer der nächste Tag ist. Aber vielleicht habe ich ja auch einfach alles erledigt. Und dann habe ich dieses schöne Gefühl von, hey, ich hatte einen Plan für diesen Tag und das hat funktioniert. Ich habe die Sachen erledigt, die ich erledigen wollte. Ich habe meine Termine eingehalten. Ich habe mich um ein paar Dinge gekümmert, die im Rest der Woche noch so anstehen. Das heißt, jetzt kann ich ganz in Ruhe meinen Plan für den nächsten Tag machen. Wie das dann genau aussieht, da müssen Sie so ein bisschen experimentieren. Ich musste auch ein bisschen rumprobieren und manche Sachen haben nicht funktioniert, bis ich das gefunden habe, was ich jetzt mache. Jetzt arbeite ich auf Papier in einem kleinen Notizbuch und ich mache mir für jeden Tag so kleine Boxen und in den Boxen steht immer drin, was ich in diesem Zeitraum mache. Und da sind auch Pausen mit eingeplant. Es gibt einen klaren Anfang, es gibt ein klares Ende mit Feierabend. Es gibt gewisse Rituale, die ich jeden Tag dabei habe. Dazu gehört mein abendliches Yoga, dazu gehören meine Liegestütze. Manche von Ihnen kennen das schon. Ich habe so ein paar Gewohnheiten. Das Frühstück morgens mit meinem Mann, solche Sachen. Und es muss aber auch in diesem Plan Raum geben für Unvorhergesehenes. Deswegen sind die Puffer wichtig, also nicht dicht an dicht planen, sondern immer mal zwischendurch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde Luft lassen. Und dann gucken Sie, wie Sie das machen wollen. Nehmen Sie eine App auf dem Handy, wenn Sie das besser finden. Legen Sie eine Datei auf dem Computer an. Malen Sie sich Bildchen, machen Sie Listen, was auch immer. Sie können das in Ihrem Kalender machen oder unabhängig davon. Sie können eher mit Listen arbeiten oder mit Boxen oder mit noch ganz anderen Formaten, mit kleinen Zeichnungen, was auch immer. Wichtig ist, dass Sie etwas finden, was einfach zu überblicken ist und wo es Ihnen auch ein bisschen Freude macht, sich damit zu beschäftigen. Eine Terminplanung, die so aussieht, dass sich Ihnen schon die Nackenhaare sträuben, wenn Sie da drauf gucken, wird wahrscheinlich nicht lange funktionieren. Da werden Sie wahrscheinlich so eine Art Widerwillen entwickeln. Viel sinnvoller ist es, wenn Sie etwas finden, wo Sie beim Schreiben, beim Tippen, beim Planen, beim Zeichnen schon dieses Gefühl von Sicherheit bekommen, dieses Gefühl von, ich weiß, was ich da tue, das fühlt sich gut an und jetzt kann ich das weglegen und verlasse mich drauf, dass wenn ich mich an diesen Plan ungefähr halte, dass dann alles funktioniert. Denn das ist doch das, worum es geht. Es geht um Übersicht, um das Gefühl von Sicherheit, dass wir wissen, dass wir jetzt nichts vergessen haben. Es geht darum, sich zu überlegen, was für Teilziele wir vielleicht formulieren wollen. Es geht darum, dass ein bisschen Flexibilität da ist, wo es geht. Es geht auch darum zu unterscheiden, wo habe ich Spielräume und wo nicht. Und all das immer unter Einbeziehung Ihrer persönlichen Arbeitsweise. Wie ist Ihr Schlafrhythmus, Ihr Essrhythmus? Wie sind Ihre Energielevel? Wo arbeiten Sie? Wie lange am Stück? Meine Tage sind manchmal total zersplittert. Da habe ich den ersten Arbeitsblock morgens von 5 bis 7 Uhr und dann verteilt sich das mit Pausen, auch mit längeren Pausen, über den ganzen Tag. Und vielleicht höre ich erst abends um 8 auf. Dann bin ich natürlich auch tierisch müde, weil ich ja schon kurz vor 5 aufgestanden bin. Aber so seltsam kann so ein Arbeitstag aussehen. Und genauso kann der Arbeitstag aber auch einfach von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags gehen. Und man ist aber so fokussiert und konzentriert in der Zeit, dass man da einfach alles schafft, was man schaffen wollte. Es ist wirklich so individuell wie wir. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren, beim Rumexperimentieren. Ich freue mich, wenn wir darüber ins Gespräch kommen, wenn wir uns austauschen und wenn Sie auch Ihre Erfahrungen mitteilen, was funktioniert und was nicht und was Sie gelernt haben in dem Prozess. Denn für mich war es wirklich sehr spannend, rauszufinden, was so klappt und was nicht klappt. Ratgeber gibt es genug, aber es ist ein Irrglaube, dass alles für alle Menschen funktioniert, sondern wir müssen da unser eigenes Rezept finden. Und bei diesem Prozess werden Sie ganz viel über sich selbst lernen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß und verabschiede mich bis zur nächsten Podcast-Folge zu unserer freien Workshop-Reihe. Bis dann!